Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Morgen. Ja, schön wieder bei euch zu sein. Heute ist auch die Anna bei uns mal in Ludwigsburg. Bin ich auch mal gespannt. Sehr schön, dass Anna hier ist. Und ich genieße es auch, dass wir so ein bisschen was mitkriegen voneinander, durch die Kanzeltausche und so. Ich war vorhin schon im falschen Eingang gelandet. Wäre fast da drüben bei so einer Art Konzert gewesen. Hab gedacht, hä? Habt ihr euch wieder umorientiert und macht es drüben Gottesdienst? Aber nein, zum Glück bin ich jetzt hier wieder richtig an der richtigen Stelle. Ja, sehr gut. Ja, aber ihr habt euch gerade ein recht unangenehmes Thema ausgesucht mit dem ganzen, der ganzen Thematik Gott und das Leid, Hiob. Ja, spannend, aber auch irgendwo was, wo man sich so ein bisschen durcharbeiten muss, gell, wo man so ein bisschen in seine Tiefen auch rangeht. Das ist ein unangenehmes Thema, aber wir sind auch irgendwo, glaube ich, Meister darin, dass wir Leid vermeiden, gerade in unserer westlichen Kultur. Ich glaube, wir geben ganz viel Energie da hinein, dass wir möglichst Leid meiden, aus dem Weg gehen. Und trotzdem kann man es nicht, auch wenn man irgendwo ein recht gutes Leben vielleicht hinbekommt, man kann es nicht ganz ausklammern, dass nicht irgendwie doch durch eine Hintertür oder durch irgendeine Situation wieder eine ganz schwierige Phase ins Leben kommt. Ja, wie gut, dass die Bibel uns keine heile Welt vorspielt, sondern dass wir sehr offen sehen, wie auch Vorbilder im Glauben auch durch richtige Tiefen durchgegangen sind. Eigentlich durch die Band in der Bibel sehen wir, dass das Leben oft echt eine schwierige Phase auch hatte, auch für Leute, die mit Gott gelebt haben. Und heute soll es genau darum gehen, also nicht Leid zu vermeiden, sondern wie schaffen wir das, Trost und Stärkung zu finden in schweren Zeiten im Leben. Ja, Gott und das Leid, das ist eigentlich schon so das erste Zugeständnis, was man sich da macht, wenn man das so sagt, Gott und Leid. Es gibt eben leider nicht Gott ohne Leid. Das ist vielleicht manchmal so der Wunsch oder der Wunsch, dass Gott Leid wegnimmt. Aber wir sehen durch die Bibel und durch die verschiedenen Personen, auch wenn man ins eigene Leben reinguckt, dass Gott uns Leid manchmal zumutet, aber dass Gott im Leid da sein möchte, dass das eigentlich der Schatz ist, den wir immer mal wieder finden können. Ja, wir schauen heute gemeinsam in die Mitte der Bibel. Es ist was ganz Kurioses, dass wir, wenn man die Bibel eigentlich in der Mitte aufschlägt, dass wir da 150 Gebete haben. Mitten in der Bibel, das größte Buch der Bibel, sind Gebete, wo Menschen die Dinge formulieren, die ihnen im Leben, die sie umtreiben, in Gebete formulieren oder auch in Lieder. Und es sind insgesamt 150 Psalmen. Ich möchte mit uns heute einen Psalm exemplarisch rausgreifen. Das Wort Psalm kommt übrigens aus dem Griechischen, von dem Wort Psallo, das heißt einfach zupfen. Das ist ganz spannend, dass es einfach nur zupfen heißt. Das sind also Lieder, die bewusst geschrieben wurden, weil man dann nebenbei ein Saiteninstrument zupfen kann. Wir würden vielleicht heute Gitarrenlieder sagen oder sowas, aber Psalm klingt würdevoller, klingt schöner. Und die hebräische Überschrift über den Psalmen lautet Tehillim. Und Tehillim bedeutet sowas wie Hymnen. Hat eigentlich so eine Art, so einen fröhlichen Klang auch. Und interessant ist aber, dass über die Hälfte der Psalmen Klagen enthalten. Und viele davon tatsächlich richtige Klagelieder sind. Menschen haben sich einfach in ihrer Lebenssituation an Gott gewendet. Und das ist eben oft, dass es nicht einfach toll ist im Leben, dass oft Schwierigkeiten sind. Und die wurden dann in Gebete verfasst. Und so sind viele von diesen Psalmen entstanden. Ja, Luther war ein großer Liebhaber von dem Psalm und er sagte mal, er schwärmte folgendermaßen: So kommt's, dass auch der Psalter aller gläubigen Büchlein ist und ein jeder, egal in welchen Umständen, Worte da drin findet, die sich auf seine Sache und auf seine Situation reimen. Dass es einem so vorkommt, als wären die Worte allein um seinetwillen so gesprochen. Ein bisschen blumig ausgedrückt, aber Luther hat irgendwie entdeckt, dass in dem Psalm jeder sich irgendwo wiederfindet. In den Worten kann man immer wieder seine eigene Situation entdecken und diese Worte dann auch zu seinen eigenen Worten machen. Ja, Psalmen sind keine Gelegenheitsdichtung. Es ist nicht so, dass jemand einfach plötzlich einen Gedanken hatte und losgeschrieben hat. Das passiert ja auch hier und da mal, spontan auch. Aber meistens ist es einfach eine Erfahrung, dass Leute über längere Zeit eine Erfahrung gemacht haben und dann das so zusammengeschrieben haben. Manchmal nicht über 5 Minuten, sondern vielleicht über 5 Monate oder sogar über Jahre, dass ein Psalm so entstanden ist. Mein Alttestament-Professor hat immer davon gesprochen, das fand ich sehr cool ausgedrückt, hat gesagt, Psalmen sind verdichtete Erfahrungen. Verdichtet, auf der einen Seite von dem Wort Gedicht, Poesie, das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, und die sie dann in dichterischer Form geschrieben haben. In den Psalmen finden wir eine Metrik, finden wir Rhythmus drin, vielleicht eine andere Art von Gedicht, wie wir sie so kennen, aber für den Juden damals war das höchste Gedichtskunst, wie das aufgeschrieben wurde. Psalmen sind verdichtete Erfahrungen, aber auch in einem anderen Sinn, dass es verdichtet, komprimiert ist. Es ist nicht die Erfahrung von einer kurzen Zeit, sondern da steckt ganz viel drin, wo Leute eine Erfahrung gemacht haben über lange Zeit und das dann komprimiert wiedergegeben haben. Deswegen passiert es manchmal, dass man so einen Psalm liest und mittendrin ist plötzlich so eine Art Bruch und du denkst, hä, jetzt kommt er mitten aus der Klage und plötzlich geht es ins Lob Gottes hinein und man hat das Gefühl, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das liegt manchmal auch daran eben, dass der, der das geschrieben hatte, da vielleicht Tage, Wochen, Monate damit mit den Gedanken unterwegs war und dann so ein Prozess dadurch entstanden ist in diesem Lied, in dem einen Gedicht drin. Ja, Psalmen wurden sorgfältig aufgeschrieben und sie wurden aufgeschrieben in einer tiefen Begegnung mit Gott. Das ist das Coole, dass wir da Lieder in der Bibel haben, die nicht nur die Gefühle wiedergeben von Menschen, sondern dass Menschen ins Gespräch mit Gott gegangen sind. Und das ist eigentlich wie hörendes Gebet, dass Menschen erlebt haben, wie Gott in ihre Situation reingesprochen hat und dann das aufgeschrieben haben in Worte. Und so ist es auch, dass die Psalmen vom Heiligen Geist durchweht sind, weil Menschen eben nicht alleine geblieben sind mit ihren Fragen, sondern aufgeschrieben haben, was sie mit Gott erleben, im Austausch mit ihm. Ja, darum findet man sich wahrscheinlich auch zu jedem Lebzeiten irgendwo auch wieder in verschiedenen von diesen Gebeten in den Psalmen. Und Menschen aller Jahrhunderte haben immer wieder erlebt, dass in diesen Psalmen so eine Kraft steckt, dass es Lieder sind, die man für sich selber auch zu seinen eigenen Gebeten, zu seinen eigenen Worten machen kann. Es gibt übrigens kein Buch aus der Bibel, was in der ganzen Verlauf der Kirchengeschichte so oft rezitiert wurde, wo so viele Kommentare darüber geschrieben wurden, wie über das Buch der Psalmen. Es ist scheinbar das beliebteste Buch in der ganzen Kirchengeschichte auch gewesen. Und man findet eben wahrscheinlich in den Psalmen Worte und Gedanken wieder, wo man sich selber da gut hineinklinken kann, wo man merkt, hey, das passt zu meinem Leben heute. Das Buch der Psalmen ist auch das Buch aus dem Alten Testament, was am meisten im Neuen Testament zitiert wird. Auch viele Prophetien auf Jesus hin. Wir kennen es ja von den alten Propheten, dass immer wieder Sachen auch vorausgesagt wurden auf Jesus. Die meisten Zitate aus dem Alten Testament sind aus dem Buch der Psalmen. Ganz viel, wo Matthäus schreibt, wenn Johannes schreibt, wenn Petrus schreiben über Jesus, was schon vorhergesagt wurde, kommt ganz vielen aus den Psalmen heraus. Und da sieht man, dass Gott in diesen Gebeten immer mal wieder auch Gedanken reingeschoben hat, die vorausgeblickt haben, die schon eine Aussage gegeben haben aus der Zukunft, wo Menschen das unbewusst schon einen Blick bekommen haben für das, was Gott schon mal vorhatte. Ja, ist auch kein Wunder, dass Jesus selber die Psalmen gebetet hat. Wir wissen aus dem Leben von Jesus, dass Jesus mit den Psalmen gelebt hat, wahrscheinlich die Psalmen auch auswendig kannte. Und auch gerade in schwierigen Notphasen, auch am Kreuz, da betet Jesus nicht nur spontan, was ihm aus dem Herzen kommt, sondern er betet Psalmen. Es sind viele Zitate, die Jesus da ganz bewusst aus dem Psalm benutzt. Genau, und so einen Psalm möchten wir uns heute mal kurz vornehmen, möchte ihn mal herausgreifen, den Psalm 102. Und ich lese uns das meiste draus vor. Manchmal springe ich vielleicht mal zwischendurch. Ein Gebet für den Verzweifelten, wenn er verzagt ist und seine Klage vor den Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige dein Ohr zu mir, wenn ich dich anrufe. Erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut von Heulen und Seufzen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Täglich schmähen mich meine Feinde, und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen. Vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name immer und immer. Du wollst dich aufmachen und über Zion dich erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte wollen gerne, dass es gebaut würde, und es jammert sie, dass es in Trümmern liegt. Dass die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit sehen. Ja, der Herr baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das werde geschrieben für die Nachkommen, für das Volk, das er noch erschaffen wird. Es soll den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem. Wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen, ja, er demütigt auf dem Weg meine Kraft und er verkürzt meine Tage. Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage, deine Jahre wären für und für. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid, wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen und ihr Geschlecht wird vor dir gedeihen. Hier ein spannender Psalm. Und er startet gleich mit dieser Überschrift hinein. Ein Gebet für jemanden, der sich elendig fühlt. Und das sind wir schon mittendrin. Der Psalm ist eine Gebetsanleitung, wie so eine Art Leihgebet, das jemand aufgeschrieben hat, für einen anderen Menschen, der irgendwann in einer Situation ist, wo er genau das zu seinen eigenen Worten machen kann. Ich finde es ganz gut ausgedrückt, dieses Wort Leihgebet, dass andere Menschen manchmal vielleicht nicht ihre eigenen Worte finden müssen, sondern andere Worte sich nutzen dürfen. Ich bin jemand, der ganz gerne spontan betet. Ich bete gerne frei das, was auf meinem Herzen ist. Aber es kann auch hilfreich sein, sich manchmal eben nicht die eigenen Worte irgendwie zurecht suchen zu müssen. Es gibt Situationen, wo man eben nicht gut Worte findet, um das auszudrücken, was in einem drin passiert. Und da kann es hilfreich sein, wenn man Worte von anderen Menschen nutzen kann. Kurz vor Ostern war es, glaube ich, ist meine Schwiegermutter verstorben, hat viele Jahre schon mit Krebs zu kämpfen gehabt. Am Ende haben wir sie begleitet, wo es echt auch bergab gegangen ist. Und es war eine große Beerdigung, auch weil sie ganz viel Kontakt hatte mit Menschen. Es waren ganz viele Christen auch beisammen bei dieser Beerdigung. Viele Menschen, die jahrelang schon beten und da drin leben, aber sie waren am Ende dankbar. So ging es mir auch, dass wir einfach in so einem Moment auch einen Psalm beten konnten. Dass wir da Worte manchmal beten konnten, die wir uns nicht in dem Moment spontan suchen müssen oder in uns hineinforschen müssen. Und so gibt es Situationen, die lassen sich nicht gut in Worte fassen. Oder es gibt auch Situationen, wo man wie ausgetrocknet ist in sich drin und keine Worte findet, um das auszudrücken, was in einem ist. Das äußern oft auch Leute, die in einer tiefen Trauerphase sind oder die eine Depression sind, dass sie sagen, ich habe gerade gar keine Worte, ich kann gerade gar nicht beten. Und dann ist es irgendwo vielleicht mal hilfreich, dann Menschen hat, die für einen beten, aber dass man auch Worte nutzen kann, wo andere Menschen schon gebetet haben. Ja, manchmal ist es vielleicht aber auch sogar gut, dass wir Worte beten, die uns gerade eben nicht durch den Kopf gehen, sondern als Kontrast für das, wo man vielleicht manchmal eingeengt ist in seinem Denken, wo man tief hineinkommt in so Gefühlslagen und gar nicht rausgucken kann. Und da können manchmal solche Worte auch uns nochmal helfen, dass wir gegen unser Herz beten und gegen die Gedanken, die uns gerade immer die ganze Zeit an der Oberfläche sind. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum von Gottes Wort soll unser Gebet bestimmen. ganz, ganz cooler Gedanke. Nicht die Armut von unserem Herzen, die ist auch wichtig, alles, was uns durch den Kopf geht. Aber bestimmen soll unser Gebet der Reichtum, der von Gottes Wort kommt, der uns vielleicht einen ganz anderen Gedanken auch hineinbringt. Und dann kann man auch wieder zum Perspektivwechsel kommen. Hier, Worte von anderen Menschen, geliehene Gebete. Er sagt hier, der Psalmbeter sagt, ein Gebet für verzweifelte Menschen. Und dann heißt es, die ihre Klage vor dem Herrn ausschütten. Das ist ganz, ganz cool ausgedrückt. Das ist ein Gebet für Menschen, die ihre Klage vor Gott ausschütten. Also gleich am Anfang hat dieser Psalmbeter einen ganz klaren Adressaten. Er betet nicht irgendwo ins Universum rein mit Fragen, wo bist du Gott, sondern er weiß eigentlich ganz genau, wohin er betet. Er kennt sogar in dieser schwierigen Phase, kennt er Gott und weiß, es ist immer noch mein Gott. Und das ist der entscheidende Punkt hier, dass der Beter in seinem Leid, in seiner Not immer noch in der Beziehung mit Gott ist. Er wendet sich immer noch an Gott. Und ja, man sagt ja, dass Menschen, wenn sie in Not kommen, dass fast alle Menschen beten, dass da auch der größte Atheist betet. Das ist scheinbar so, aber hier ist nicht jemand, der irgendwo nach einem Notnagel sucht, sondern er kennt Gott aus den guten Zeiten in seinem Leben. Und jetzt wendet er sich auch in seinen schwierigen Zeiten an diesen selben Gott. Ja, es darf geklagt werden und gute Christen klagen. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Und Gott lädt uns ein, dass wir diese Klagen vor ihn ausschütten. So heißt es hier an dieser Stelle. Ausschütten ist nichts Schönes, aber es lädt ein, dass wir einfach auch das rauslassen. Und es ist gut, wenn wir wissen, dass wir den richtigen Adressaten dafür haben. Gott möchte das. Gott möchte auch in dieser schwierigen Zeit angesprochen werden. Ja, selbst in der Klage bleibt die Beziehung zwischen dem Beter und Gott aufrecht. Auch indem wir klagt, richtet er sich trotzdem an seinen Gott. Der Schmerz ist trotzdem da, wird vielleicht auch deswegen nicht weniger, aber es ist wie so eine Art Stopp gegenüber der Verzweiflung. Wenn man in sich selber immer mehr verzweifelt und keinen Ausweg sieht, wenn man Gott anspricht, dann ist es auch wie so eine Art Arm, den man nochmal ausstreckt, und Gott streckt uns einen Arm entgegen, dass es eben nicht in ein großes dunkles Loch hineinführt, sondern dass es irgendwo auch nochmal zu Gott selber ausgesprochen werden kann. Ja, auch wenn der Beter hier Gott anspricht und wenn er auch die Klage vor Gott sagt, ausspricht, dann ist es nicht so, dass es deswegen angenehme Worte sind. Er spricht hier von krassen Gefühlslagen. Er spricht von Trockenheit, von einem Brennen in sich drin. Er sagt, meine Tage sind vergangen wie Rauch. Das ist auch typisch, wenn man in einer schweren Trauerphase ist oder in einer Depression ist, dass man einen ganz anderen Blick bekommt, einen verengten Blick, und plötzlich hat alles gar keinen Wert mehr. Alles, was früher war, hat irgendwie gar keinen, schwingt gar nicht mehr nach in einem drin. Dreimal wird hier in diesem Psalm auch das Hitze gebraucht. Er spricht einmal von Rauch, er spricht von Glut, sagt, dass sein Herz wie vertrocknet ist, und er benutzt auch dieses Bild von vertrocknetem Gras. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Das deutet irgendwie auf dieses Gefühl der Vergänglichkeit hin, dass irgendwie alles gerade verdorrt und nichts mehr da ist. Er spricht von Heulen und von Seufzen, von Appetitlosigkeit. Auch das sind irgendwo eigentlich recht klare Indizien für eine Depression. Dass er sagt, ich habe keine Lust mehr zu essen. Und so hört man es immer wieder auch von Menschen, die in einer schwierigen Phase sind, die in der Depression sind, dass sie keine Lust auf irgendwas haben. Eine Betroffene sagte mal, manchmal kann ich keinen Menschen mehr um mich herum ertragen. Ich liege stundenlang fast regungslos auf dem Bett und hoffe, dass mich niemand stört, dass die Zeit einfach vorbeigeht. Und ich erlebe es auch mit Leuten aus unserer Gemeinde, die in der Depression sind, dass da oft einfach die Gefühlslosigkeit da ist, dass jemand einfach gar keinen Zugang zu sich selber hat und auch überhaupt nicht auf andere Menschen so richtig reagieren kann. Der Psalmbeter beschreibt auch, dass er mit dem Unverständnis kämpfen muss von anderen Menschen, dass er sogar erlebt, dass andere Menschen ihn auslachen, dass andere Menschen ihn spotten, so schreibt er es hier. Ja, meine Tage sind dahingeflogen wie ein Schatten und ich verdorre wie das Gras, so heißt es in Vers 12. Und dann kommt dieser ganz spannende Schwenk, ich weiß nicht, ob es euch vorhin auch beim Lesen schon aufgefallen ist, plötzlich spricht der Psalmbeter über Gott. Du aber Gott, du bleibst ewig und dein Name bleibt immer und immer bestehen. Du aber, Herr, du bleibst ewig. Ja, spannend. Was bringt dem Menschen, der in dieser Leitsituation ist, dass Gott ganz anders ist? Er sagt hier, Gott, du aber, du bist ganz anders, du bist ewig. Ich glaube, sein Blick war tatsächlich eingeschränkt in seinem eigenen Leben, in dem, wie es ihm gerade ging. Und ich glaube, wenn man tatsächlich den Blick rauswirft auf Gott hin, dann hilft es schon, herauszugucken aus der eigenen Situation, und der eigene Horizont wird vielleicht ein ganz kleines Stückchen erweitert. Das ist ja gerade typisch, wenn man in einer Depression ist oder in einer ganz schweren Phase ist, dass man eben nur diesen Blick in sich hinein hat, dass man immer die schwierigen Sachen sieht, die gerade in einem Leben sind. Und vielleicht hilft es, diesen Blick mal wieder rauszuwenden, Gott gegenüber, und dadurch wieder ein Stückchen den Horizont verändert zu bekommen. Ja, der Kontrast zwischen der eigenen Vergänglichkeit und gegenüber der Unvergänglichkeit von Gott, das ist für diesen Psalmbeter keine Bedrohung, sondern er verbindet sich in dem Moment selber mit dieser Unvergänglichkeit und sagt, Gott, wenn du so drüber stehst, wenn du so anders bist, Gott, dann möchte ich mich mit dir verbinden. Und er erlebt wahrscheinlich das, was in einem anderen Psalm heißt, in Psalm 34, Vers 19, da heißt, der Herr ist nahe allen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und ich glaube, er hält sich daran fest, dass er sagt, Gott, du bist anders, aber du bist nicht weit weg, du willst genau da hineinkommen. Du hast immer wieder versprochen, dass du in diesen Schwierigkeiten sein möchtest. Es ist nicht Gottes Not. Gott ist tatsächlich erhaben über dem Schmerz, aber Gott begibt sich hinein in den Schmerz. Gott hat immer wieder diese Sehnsucht, dass er da hineinkommt, wo wir stecken in unserem Leben. Ja, wie gut, dass es diese Gebete auch in der Bibel gibt, wo Menschen ehrlich sind, wo Menschen das ausschütten dürfen, wie es ihnen geht, und wo wir auch diese Beispiele sehen, wie Menschen immer wieder den Moment auch erleben, Gott schauen. Und dann, wo sich das eigene Leid vielleicht wieder ganz neu verbinden darf mit dem, wie Gott sie sieht, dass Gott trotzdem da ist und tröstet. Ja, solche Zeiten kannten die Menschen der Bibel auch. Wir sehen ganz viele Berichte in der Bibel. Ein Elia, ein Jeremia, eine Maria, wo es heißt, dass ein Schwert durch ihr Herz ging. Menschen, die Zeiten erlebt haben, die sie an die Grenze gebracht haben und die mittendrin dann es erleben durften, dass sie vor Gott auch ihre Klage ausschütten durften. Ja, und vielleicht öffnet sich da irgendwo auch nochmal eine neue Perspektive. Wenn ich das ausschütten darf und dann trotzdem wieder sehe, Herr, du aber, du bist ewig. Gott, du bleibst. Und ich möchte mich wieder festmachen mit dem, was ewig ist, und mich darauf verlassen, dass du auch in meiner Zeit, in meiner Not trotzdem da bist. Ich habe uns ein kleines Gedicht mitgebracht. Es hat ein bisschen eine andere Richtung, aber ich habe genau gedacht, vielleicht ist es trotzdem heute Morgen passend, weil es vielleicht den einen oder anderen seine Situation treffen könnte. Und zwar aus dem Buch von Hans-Peter Wolfsberger. Dort zitiert er selber mal dieses Gedicht, und die Überschrift ist das Letzte. Glaub, über den Sorgen und Leiden liegt Gottes stets segnende Hand. Versuche nicht auszudeuten, warum er die Not dir gesandt. Du kämst sonst immer von Klagen und bliebst im Zweifel bestehen. Du müsstest vor Kummer verzagen, weil du kannst das Warum nicht verstehen. Die Antwort des Herrn liegt am Ende. Für heute genügt das Wozu. Leg dich in Gottes Hände und warte in bittender Ruhe. Sieh über den Wolken die Sterne, das Licht, auch in dunkelster Nacht, und wisse, Gott ist dir nicht ferne, er hat schon den Ausgang bedacht. Er trägt das Warum in den Händen, es ist ihm nicht Frage wie dir. Er sorgt, dass die Wege so enden, dass du ihm wirst danken dafür. Das Letzte im gläubigen Leben liegt jenseits von Tod, Qual und Pein. Das Letzte, das Gott dir will geben, das Letzte wird Herrlichkeit sein. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass du auch selber durch Leid gegangen bist, dass du das nicht gemieden hast, sondern den Weg hindurch gesucht hast, Herr. Und wir danken dir für all diese Beispiele in der Bibel, wo Menschen dich trotzdem Leid ja, sich an dir festgemacht haben, dass sie erlebt haben, dass du trotzdem da bist, Herr. Und du weißt, wie es uns geht, wo der ein oder andere von uns vielleicht auch in einer Situation steckt oder eine Situation auf uns zukommt. Danke dir, Herr, dass du das siehst, dass du das kennst und dass du dich anbietest, Herr, dass wir unsere Klagen bei dir aussprechen dürfen, dass wir bei dir ein Ohr finden, aber auch einen starken Arm, der uns halten möchte. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEG Remsmoor.